Meine Situation war etwas komfortabler als die von Philipp. Ich kann mir schon lange darüber Gedanken machen, was ich heute Morgen hier sagen soll. Und es ist mir tatsächlich relativ wichtig, da im Vorfeld immer wieder auch zu fragen, was ist das, was ich den Leuten sonntags wirklich weitergeben soll. Nicht ich möchte reden in erster Linie, sondern... Oh, aber ich darf hier stehen bleiben? Oder? wo steht... Soll ich hier stehen bleiben? Ich bleibe hier stehen. Wenn ich Durst habe, muss ich halt darüber gehen. Genau. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Gespräch geführt habt, das ihr eigentlich in dem Moment gar nicht führen wolltet. Also bestimmt wahrscheinlich. Vielleicht manches Mal, weil euch jemand anders aufs Auge gedrückt hat und mit euch reden wolltet. Aber vielleicht habt ihr auch schon mal ein Gespräch von euch aus angefangen, obwohl ihr gar nicht so wirklich motiviert wart. Manchmal fangen die an so mit, wie geht's? vielleicht nach dem Gottesdienst mit einer Person, wo ihr merkt, die ist das erste Mal da, keiner spricht sie an. Ah, ich will sie eigentlich auch nicht ansprechen, aber gut, dann mache ich's halt. Ja, vielleicht auch innerhalb der Familie, irgendeine Tante, irgendein Onkel, vielleicht sogar das eigene Kind, wo ich eigentlich jetzt lieber was anderes machen würde, aber irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt wäre ich eigentlich der Moment, wo ich mal nachfrage, wo ich mal zuhöre, vielleicht sogar die eigene Ehefrau, wo ich denke, nee, ich soll jetzt eigentlich beiseite schieben und soll dieses Gespräch führen. Jetzt ist die Frage, bin ich dann unauthentisch, wenn ich das mache? Ist ja heute so wichtig, authentisch zu sein. Bin ich dann nicht echt? Oder sollte ich vielleicht meiner Frau sagen, du, eigentlich habe ich keine Lust mit dir zu reden, aber ich habe den Eindruck, ich soll, also wie geht's dir gerade? Wäre ich dann authentisch? Auch nicht, ne? Manchmal sind einfach Gespräche dran, ja, auch wenn ich vielleicht nicht unbedingt die größte Motivation habe, dieses Gespräch zu führen, aber ich weiß, es ist richtig, also führe ich's. Worum geht's heute Morgen? Ich habe keine so richtige Taufpredigt mitgebracht, aber ich glaube tatsächlich trotzdem eine Predigt, die einigermaßen wichtig ist, grundlegend für unser geistliches Leben. Es geht um ein ganz einfaches Thema, um das Thema Gebet, um unsere Gespräche mit Gott. Sprechen wir mit Gott? Sprichst du mit Gott? Darum geht's heute Morgen. Ja, wie beten wir? Wie stellt sich das Gott vor, unsere Gebete, und auch in welcher Haltung beten wir? Und wo arbeiten wir uns manchmal vielleicht auch in dieses Gebet rein, obwohl wir am Anfang gar nicht so motiviert sind, vielleicht gar nicht so die Lust haben, lieber was anderes machen würden, aber wir wissen, es ist das Richtige und es ist jetzt dran. Also tue ich das. Und so will ich einfach euch ein paar Gedanken weitergeben zum Thema Gebet mit dem Wissen im Hinterkopf. Das Coolste ist es natürlich, wenn man so richtig verliebt ist, ja, dann redet sich's immer einfach, dann fangen die Männer auf einmal an zu schwätzen, wenn sie verliebt sind. Ja, das wäre natürlich das Beste, wirklich Jesus lieb zu haben. Habe ich hier irgendwo in ein Wespennest gestochen? Weiß nicht. Ja, aber es gibt auch diese Phasen in unseren menschlichen Beziehungen, wo wir merken, okay, jetzt Gefühle sind vielleicht nicht ganz so viel da und trotzdem will ich aber treu sein und trotzdem will ich auch das Gespräch suchen. Ne? Beziehung funktioniert nur mit Kommunikation und deswegen wollen wir heute sehr grundsätzlich gucken, was Gott uns zum Thema Gebet sagt, vielleicht auch für die Zeiten, wo wir nicht ganz so motiviert sind zu beten und trotzdem immer wieder erkennen müssen, es ist so wichtig, wirklich zu beten und sich die Zeit dafür zu nehmen. Und ich habe mich oder bin gerade in so einer längeren Phase, schon einige Monate, und es wird auch noch ein paar Monate andauern, in der ich mich mit der geistlichen Waffenrüstung beschäftige in Epheser 6. Ne, da gibt's ja diesen Abschnitt, wo so wichtige Glaubenseigenschaften mit so einer Rüstung verglichen werden, die damals die Soldaten getragen haben. Und dieser ganze Abschnitt beginnt mit dem Vers 10, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das ist der Gedanke, der über dem steht, dass wir stark in und durch Gott werden. Es geht gar nicht um uns. Es geht nicht darum, dass ich stark werde, sondern dass ich diesen starken und allmächtigen Gott in meinem Leben habe. Und dafür brauche ich offenkundig diese Waffenrüstung, denn die wird dann entfaltet. Da wird dann gesagt, okay, du brauchst diese Waffenrüstung, denn du stehst im Kampf. Und dieser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte. Und deshalb brauchst du diese verschiedenen Ausrüstungsgegenstände, damit die Beziehung enger wird. Und dann kommt diese ganze Waffenrüstung, die wird dann Schritt für Schritt durchgegangen, Stück für Stück durchgegangen. Und der letzte Gegenstand, der dann erwähnt wird von dieser Rüstung. Und das letzte ist in der damaligen Kultur immer auch so ein bisschen das Wichtigste, der Höhepunkt. Anfang und Ende sind immer besonders betont. Das geht hin bis zu A und O. Ich bin Alpha und Omega. Und das Letzte, was ist das? Ich habe es gerade irgendwo schon gehört. Irgendeiner hat es schon auf den Lippen gehabt. Das Schwert. Das Schwert des Geistes. Das ist das Letzte. Nehmt das Schwert des Geistes. Wir haben in dem Abschnitt den Gürtel, den Brustpanzer, die Schuhe, den Schild, den Helm und das Schwert. Und das Schwert ist der einzige Ausrüstungsgegenstand bei diesen 6 Gegenständen, mit dem der Soldat wirklich vorwärts gehen kann. Alles andere braucht er zur Verteidigung, Helm, Schild, Brustpanzer oder so grundsätzlich zur Beweglichkeit, Gürtel, Schuhe. Aber um wirklich im Kampf Raum zu nehmen, braucht er das Schwert. Ja, also stell dir vor, der Soldat liegt da in seinem Zelt, schläft den Schlaf des gerechten Soldaten und dann wird er plötzlich aus dem Schlaf gerissen von der gegnerischen Armee, die kommt. Ja, er wird im Schlaf überrascht, er hört, draußen wird schon gekämpft und zu seinen Füßen liegt seine Rüstung, liegen diese 6 Gegenstände und er hat nur noch Zeit, nach einem Gegenstand zu greifen von diesen 6. Welchen wird er nehmen? Den Gürtel. Natürlich das Schwert. Damit kann man sich ja auch noch ein bisschen verteidigen, wenn man will. Und was nützt es mir, mit dem Brustpanzer durchs Getümmel zu laufen, wenn ich ständig nur auf den Kopf krieg? Das Schwert. Ohne das Schwert geht gar nichts. Also wenn ein Soldat was braucht, dann sein Schwert. Alles andere ist gut, ist hilfreich, macht ihn beweglicher, schützt ihn. Aber er braucht eigentlich sein Schwert. Und jetzt ist es ja in dieser Waffenrüstung so, jeder Gegenstand, da kommt ja immer hinterher gleich das Wort, wofür es eigentlich steht. Ne? Der Helm des Heils. Der Helm steht für die Rettung. Das Schild des Glaubens. Wir brauchen Glauben. Wir brauchen Rettung. Wir brauchen Glauben. Wir brauchen Gerechtigkeit. Und wir brauchen das Schwert des Geistes. Das ist eine Person. Alle anderen Gegenstände sind so Glaubenseigenschaften. Ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Glaube, Rettung, Gerechtigkeit, Wahrheit. Aber das Schwert ist keine Eigenschaft. Das Schwert ist eine Person. Wir brauchen den Geist Gottes. Wenn wir wirklich Land gewinnen wollen, brauchen wir den Geist Gottes. Alles andere schützt uns irgendwie, hilft uns irgendwie. Aber der entscheidende Gegenstand ist kein Gegenstand, sondern Gott selber, sein Heiliger Geist, den wir brauchen. Und dann kommt dahinter die Erklärung, das ist Gottes Wort. Und als Christusbundler geht mir natürlich immer das Herz auf, wenn ich Wort Gottes höre. Ne? Also wir haben ja, ich sag's mal selbstkritisch, zum Wort Gottes fast eine engere Beziehung als zum Geist Gottes, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Kommt noch, genau, danke, deswegen komme ich hierher. Nee, aber tatsächlich ist da bei diesem Wort Gottes gar nicht, es gibt im Griechischen 2 Begriffe für Wort und ich vermute fast, das haben sogar einige von euch haben schon beide gehört, weil ich weiß, dass es so in euren Gemeindekontexten durchaus auch thematisiert wird. Da gibt es einmal den Logos, das ist so das klassische Wort Gottes und dann gibt es das sogenannte Rhema, das eigentlich mehr dieses Wort dann in die ganz konkrete Situation hinein ist. Ne? Ich sag mal so, die Logos ist eher so die Bibel und Rhema ist so dieses Wort, das du dann im Alltag gehst. wirklich sagst. Ja, dieses Wort, tut mir leid, Gras habe ich nicht, aber ich habe Jesus. Das ist ja ein Bibelwort. Das ist ein, also sage ich jetzt einfach mal so, ne? Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir. Ja, und das ist das, was aber der Geist Gottes uns geben will. Also dieses, das ist Gottes Wort, heißt nicht, ha, der Geist ist eigentlich die Bibel, sondern der Geist Gottes muss uns dieses Wort in die Situation hineingeben. Es gibt ja, keine Ahnung, 10.000 Bibelverse, ich habe sie nicht gezählt. Und welches ist jetzt der richtige in der Situation? Wie erkenne ich das? Wer zeigt mir das? Der Geist Gottes. Den brauche ich. Und die spannende Frage ist, wie kriege ich ihn? Also, grundsätzlich habe ich ihn, das glaube ich schon, da bin ich einigermaßen überzeugt, aber wir merken jetzt, irgendwie brauche ich in einer Situation ja eine Verbindung zu ihm, also so eine bewusste Verbindung. Er ist da, ja, wie meine Kfz-Versicherung, die ist auch da, aber ja, die ist da halt irgendwo, ne? Und jetzt merke ich, oh, jetzt brauche ich die, ich habe einen Schaden verursacht, das Geld kommt ja nicht alleine auf mein Konto, ne? Wenn ich einen Unfall habe. Und die Kfz-Versicherung springt ein. Was muss ich machen? Ah, ich muss den Vertrag in Anspruch nehmen. Ich muss anrufen. Ne? Also die Versicherung ist irgendwie da. Ja, die ist abgeschlossen. Aber damit sie wirklich wirkt im Schadenfall, muss ich anrufen. So, der Geist Gottes ist da. Aber damit er wirklich wirkt, was muss ich machen? Anrufen. Ich muss mit ihm reden. Und wie geht's jetzt weiter in Epheser 6? Die Waffenrüstung hört nicht bei Vers 17 auf. Also tatsächlich auch grammatikalisch. In unseren Bibeln tut sie das, weil dann nach diesem nehmt das Schwert des Geistes, der ist Gottes Wort. Da kommt in unseren Bibeln ein Punkt, vermute ich, bei den meisten von euch. Paulus hat sich mit so kurzen Sätzen nicht zufrieden gegeben. Der hat so ganz lange Sätze geschrieben. Bei Paulus geht der Satz weiter. Und er schreibt dann weiter in Vers 18, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Das ist direkt weitergedacht von diesem Schwert des Geistes hier. Ja, wörtlich könnte man auch übersetzen, nehmt das Schwert des Geistes als Betende durch alles Gebet und Flehen. Nehmt das Schwert des Geistes als Betende. Und nach meiner Überzeugung, die treffendste Übersetzung, wenn man das so eins zu eins jetzt auch in der grammatikalischen Struktur ins Deutsche übersetzen müsste, würde man sagen, nehmt das Schwert des Geistes, indem ihr betet. Indem ihr betet. Und das allein wird eigentlich reichen. Das ist eine klare Ansage. Jetzt wissen wir eigentlich, was zu tun ist. Aber Paulus verstärkt das dreifach. Ja, er sagt, nehmt das Schwert des Geistes, indem ihr mit Gebet betet. Also das ist die erste Verstärkung. Und das ist so eine typisch hebräische Formulierung, das kennen wir so im Deutschen nicht. Aber wer die Bibel aufmerksam liest, der begegnet dem immer wieder, freut euch mit Freude. Oder an manchen Stellen heißt es, mit äußerstem Hass habe ich sie gehasst. Das ist so eine typisch hebräische Doppelung. Und die benutzt Paulus hier und sagt, betet mit Gebet. Ja, also betet wirklich. Er schreibt aber nicht nur betet mit Gebet, sondern er schreibt, betet mit allem Gebet. Mit dem ganzen Gebet. Hast du heute schon dein ganzes Gebet gesprochen? Also ich hoffe, es ist noch Gebet übrig für den Rest des Tages. Und er schreibt nicht nur betet mit ganzem Gebet, sondern betet mit ganzem Gebet und flehen. Also wir merken, dass es irgendwie ein bisschen verstärktes Gebet, also nicht nur ein bisschen verstärktes Gebet, sondern dreifach verstärktes Gebet. Wann hast du das letzte Mal dreifach verstärkt gebetet? Gebetet mit allem Gebet und Flehen. Gott sucht wirklich dein intensives Gebet. Ich will mir die Zeit nehmen und jetzt intensiv dafür beten und will danach auch suchen, dass Gott mir das schenkt. Ja, hier ist ausdrücklich von Flehen die Rede. Wann hast du das letzte Mal Gott wirklich um etwas angefleht? Ja, stell dir mal jemanden vor, der fleht. Wie sieht das aus, wenn jemand fleht, um Gnade fleht, um irgendwas anderes fleht? Jetzt könnten wir uns überlegen, was wäre es wert, zu flehen? Also das Erste, was mir einfällt, sind Menschen, die zum Glauben kommen. Deine Freunde, deine Nachbarn, deine Kollegen. Also ich glaube, fast ein besseres Gebetsanliegen gibt's nicht, ne, als dass der Himmel voller wird. Hast du Menschen, für die du zu Gott flehst, mit allem Gebet, dass sie zum Glauben kommen? Flehen hat in der Bibel übrigens auch immer wieder eine gewisse Nähe zum Fasten. Das ist ganz spannend, dieses Flehen und Fasten. In Lukas 2, Vers 37, Jeremia 14, Vers 12, Daniel 9, Vers 3, da wird gefleht und gefastet. Unser Gebet soll wirklich ein Herzensanliegen sein. Und irgendwie wird das festgemacht so an der Art und Weise, mit der wir beten. Ja, so gewisse Äußerlichkeiten, in Anführungsstrichen, in denen wir das deutlich machen, das ist mir wirklich wichtig. Das ist mir ein großes Anliegen. Deswegen verzichte ich jetzt sogar aufs Essen, obwohl ich so gerne esse. Also ich wirklich. Ich esse so gerne. Aber ich will drauf verzichten, Gott, um dir zu zeigen, wie wichtig mir das Anliegen ist, dass ich dir in der Zeit sage, wo ich auf mein Essen verzichte. Oder ich knie mich dafür hin. Ja, das ist alles irgendwie kein Automatismus, das wissen wir, ne? Es gibt nicht diese Regel, faste so und so lange, bete so und so lange und über 103 Dezibel und dann hört dich Gott. Nein. So ist es nicht. Wir wissen nicht, wie es funktioniert. Das hieß ja auch, Gott manipulieren zu können, und das können wir nicht, ne? Es gibt keinen Automatismus. Und doch möchte Gott sehen, dass es mir wichtig ist. Und weil es mir so wichtig ist, deswegen sage ich ihm das jeden Tag wieder. Jeden Tag komme ich mit dem gleichen Anliegen, mit meinen Nachbarn oder mit was auch immer. Ich sage ihm das jeden Tag, ob ich Lust habe oder nicht, ob ich motiviert bin oder nicht. Ich fange erst mal an. Meine Geschichtslehrerin hat immer gesagt, du musst dich damit beschäftigen, dann kommt auch die Freude daran. Hat jetzt bei Geschichte nicht funktioniert. Aber ich merke, beim Beten funktioniert das tatsächlich. Fang mal an. Fang mal an und bitte Gott um diese Freude. Und ich merke das immer wieder, dann schenkt er sie auch. Und auf einmal wird es tatsächlich auch eine intensivere Gebetszeit. Ja, irgendwie scheint Gott das sehen zu wollen. Und dann heißt es auch in diesem Vers 18 dann, das ist ja ein etwas längerer Zeitpunkt, da heißt es dann auch, wir sollen zu jedem Zeitpunkt beten. Und da ist auch ein griechisches Wort, das dahinter steht, das der eine oder andere schon mal gehört hat. Das ist dieses Wort Kairos. Das ist im Grunde genau dieses Rhema. Ne? Wenn ich sage, dieses Wort, dieses Rhema-Wort ist so das Wort, das mir jetzt der Geist ganz speziell in der Situation zeigt, was ich tun soll. Dann ist Kairos genau dieser Zeitpunkt. Wir sollen zu diesen göttlichen Zeitpunkten im Gebet mit Gott verbunden sein. Jetzt ist die spannende Frage, welche Zeitpunkte sollen denn göttlich sein im Laufe des Tages? 8.13 Uhr einer, 17.14 Uhr nochmal. Vielleicht so ein Kairos kurz vor dem Schlafengehen. Ja, also die Sicht Gottes ist, mach diesen Moment zu einem Kairos. Mach diesen Moment zu einem göttlichen Moment. Egal, ob das ein Moment mit deiner Ehefrau ist, mach den zu einem heiligen Moment. Und hör, was der Geist Gottes von dir in dieser Situation möchte, an Ermutigung, Ermahnung, Beistand, was auch immer, offenes Ohr, Geschäftsmeeting, mach das zu einem heiligen Moment. Hör zu, was der Typ sagt im Meeting. Vielleicht rutscht ihm irgendwie eine private Bemerkung nebenbei raus, wo du dann beim Mittagessen unter vier Augen anknüpfen kannst und sagen kannst, du hast da vorhin nebenbei was gesagt. Darf ich fragen, wie es ihm da geht? Mach den Moment zu einem heiligen Moment. Ja, zu jedem Zeitpunkt im Geist beten. Es ist ganz spannend, ein paar Verse weiter vorne in Apostelgeschichte 5, Vers 16 steht auch dieser vielleicht etwas bekanntere Vers, kauft die Zeit aus. Und dann kommt ein interessanter Satz, denn die Tage sind, schlimmer. Die Tage sind böse. Hättet ihr das gedacht, wenn ich euch gefragt habe, dieser Tag heute, was ist der? Hättet ihr wahrscheinlich gesagt, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, lasst uns freuen und fröhlich in ihm sein. Und ich würde sagen, nee, aber in Apostelgeschichte 5, Vers 16 steht, die Tage sind böse. Spannend, ne? Je nachdem, aus welcher Perspektive man kommt, guckt. Die Tage sind böse in dem Sinne, dass es hier einen Fürsten in dieser Welt gibt, der versucht, die Momente böse zu machen. Und dass aus Momenten Böses entsteht. Und es entsteht immer dann Böses, wenn es kein heiliger Moment ist. Das Böse passiert quasi von allein. Wenn ich nichts tue, dann überlasse ich dem Fürsten dieser Welt das Feld. Und jetzt sagt er, kauft diesen Zeitpunkt raus. Macht diesen Moment zu einem heiligen Moment. Und da wird auch dieses Kaufen, das ist ein ganz spannender Ausdruck. Das heißt, irgendwas muss ich da investieren, das kostet mich was. Diesen an sich bösen Moment zu einem guten Moment zu machen, weil ich mir bewusst mache, zum Beispiel, Mensch, aber eigentlich hat doch Gott diesen Tag gemacht. Gott hat diesen Moment gemacht und Gott möchte mich in diesem Moment gebrauchen und Gott hat in diesem Moment irgendwas mit mir vor. Und schon bin ich offen für die Frage, für was? Was möchtest du, dass ich tue in diesem Moment? Und auf einmal haben wir diesen Moment Gottes. Durch Gebet, ja, zu jedem Zeitpunkt im Geist beten. Vers 18 heißt es dann weiter, wir sollen wachen, wachsam sein. Also ich bin noch so eine der letzten Generationen Wehrpflicht und musste tatsächlich noch Wache schieben. Ne? Das war nichts, wo man Spaß dran hatte, da nachts zu laufen und aufzupassen, dass nichts passiert. Da muss ich wirklich vorsichtig sein. Das ist etwas, was man sehr bewusst macht. Aufpassen, höre ich irgendwas, sehe ich irgendwas, was gefährlich werden kann. Und genau das ist das, was Gott von uns erwartet, dass wir bewusst leben. Ja, dass wir als Wächter durchs Leben gehen, wie so ein Wächter, der wach ist, der aufmerksam ist, der bereit ist für den Angriff, der den Feind kommen sieht, hören sieht, um sich dann mit Jesus zu verbinden. Am besten schon mit ihm verbunden zu sein. Ne? Am besten habe ich ja die Rüstung schon an, wenn der Feind kommt und muss ihn nicht noch anziehen. Also wir merken, Glauben, die Beziehung zu Gott und auch das Gebet, das ist was ganz Bewusstes. Ja, wir dürfen dem Tag nicht den Zufall überlassen oder so dahin plätschern lassen, sondern wirklich immer wieder diese bewusste Verbindung mit Jesus suchen. Immer wieder fragen, Herr, was willst du von mir in diesem Moment? Wie möchtest du mich gebrauchen? Und so wirklich mit ihm verbunden sein. Ja, und ein weiteres Wort, das hier benutzt wird, also dieses Epheser 6, Vers 18 ist einer der dichtesten Verse, wenn es um das Gebet geht. Also da ist jedes Wort ist wichtig, jedes Wort ist eine Verstärkung und da ist in meiner Übersetzung in der Elberfelder auch von Anhalten die Rede, ja, da geht es um Beharrlichkeit, da geht es um Ausdauer. immer wieder, jeden Tag aufs Neue. Ich bete jeden Tag dafür. Und bleib da wirklich dran. Ob es regnet, ob die Sonne scheint, ob ich motiviert bin oder nicht, ich bete dafür. Jeden Tag, das ist beharrlich, das ist Ausdauer. So ein Teil von Beharrlichkeit ist auch in Gebetsgemeinschaften. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist wahrscheinlich vieles besser als bei uns. Da betet man, also im Hauskreis sitzt man zusammen und sammelt so die Anliegen, wofür kann man beten. Ich weiß nicht, ob ihr das macht, so Anliegen sammeln, für die man dann betet. Ne? Und dann hat man irgendwann so seine 7, 8 Anliegen gesammelt oder vielleicht auch 12 oder 15 und sagt, so, jetzt beten wir. Und dann beten am Anfang immer so die 3 Frömmsten, das sind eigentlich jede Woche auch die gleichen 3 Frömmsten, und die beten dann diese 15 Anliegen weg. Und dann weiß ich nicht mehr, wofür ich noch beten kann. Jetzt haben die ja alles weggebetet. Das folgt so dieser Logik. Ich hab's Gott, also jetzt wurde es doch Gott einmal gesagt, jetzt weiß er's. Dann kann ich dem ja nicht nochmal irgendwie was sagen, was er schon weiß. Jetzt verrate ich dir was eigentlich kein Geheimnis ist. Gott wusste schon vor dem ersten Beter. Gebet funktioniert nicht nach dieser Logik. Gott muss informiert werden und wenn er es weiß, dann wird er es auf seine Liste setzen und schon irgendwann abarbeiten. Das wissen wir alle. Das ist nicht Gebet. Ich informiere Gott und das mache ich einmal gescheit und dann weiß er es auch und dann soll er machen, was er will. Sondern wir sollen beharrlich sein, es ihm immer wieder sagen. Also wenn der andere für was gebetet hat in deinem Hauskreis, was dir wichtig ist, dann betest du einfach auch nochmal dafür. Das ist ganz einfach. Ganz einfach. Gott weiß, was deinem Vorbeter wichtig ist und jetzt möchte er wissen, was dir wichtig ist. Also sag's ihm einfach nochmal. Das ist so einfach. Das ist beharrliches Gebet mit Ausdauer. Herr, ich bitte dich für das gleiche Anliegen nochmal, weil's mir auch wichtig ist. Und wenn alle 11 Leute 11-mal das Gleiche beten, ist das auch keine verschwendete Zeit, sondern alle 11 haben Gott klar gemacht, das ist uns wichtig. Geschlossen. Ja. Man darf auch mal nicht beten, ihr versteht es richtig. Ja. Man darf auch einfach mit einem kräftigen Amen bestätigen, was der andere gebetet hat. Aber man kann Gebetsanliegen nicht einem anderen Menschen wegbeten, das geht nicht. Ja, also seid auch da beharrlich, betet, betet einfach nochmal dafür. Gott möchte hören, was dir wichtig ist. Sag's ihm. Ja, hab da keine Angst. Und dann kommt nochmal in Vers 18 dieses Flehen, also das gleiche Wort. Also Paulus wiederholt sich sogar, da merken wir, wie wichtig ihm das ist. Ja, betet dafür. Also und Flehen steht für mich, also schon natürlich auch in einer gewissen, also man merkt das auch an der Stimmlage, das gehört zum Flehen auch dazu, aber letztlich geht's darum, einfach zu überlegen, wie kann ich zeigen, dass mir das Gebet wirklich wichtig ist? Ja, das kann ich zum Beispiel dadurch zeigen, dass ich's an der wertvollsten Stelle des Tages platziere. Gott bekommt die beste Zeit meines Tages. Das müsst ihr jetzt letztlich selber überlegen, was das ist. Ich merke für mich jetzt nach 40 Jahren Versuchen des Betens, morgens ist das Beste. Ja, also früher aufstehen, alles andere hilft nicht. Ja, und dann klingelt halt der Wecker mittlerweile etwas früher bei mir. Zu Zeiten, die ich mir früher nie hätte vorstellen können. Ja, alles vor 6 war unvorstellbar für mich zum Aufstehen. Aber Gott hat meinen Horizont erweitert, und ich schaff's früher aufzustehen. Jemand, der jetzt schon um 4 Uhr am Arbeitsplatz sein muss, dem traue ich mich nicht zu sagen, ha, dann steh halt um 2:30 auf. Ja? Aber vielleicht gibt's dann andere Zeitpunkte im Tagesablauf, möglichst regelmäßiger Zeitpunkt. Ja? Wo du sagst, Mensch, also ich habe mal einen jungen Menschen getroffen, der hat irgendwann dann festgestellt, diese halbe Stunde vorm Abendessen, die ist eigentlich sehr konstant in meinem Leben. Da bete ich. Das war seine Zeit, wo er einen ganz festen Rhythmus gefunden hat, wo er wusste, da kann ich beten. Da ahne ich, das funktioniert auch nicht bei jedem. Je nach Lebensumständen, so mit kleinen Kindern ist die halbe Stunde vorm Abendessen nicht so geschickt. Ja? Such deine Zeit, aber such wirklich diesen festen Rhythmus. Das hilft und das zeigt auch, Gott, du bist mir so wichtig, ja, dass ich wirklich da einen Platz rausgesucht habe, der Priorität hat. Ja, wie gesagt, immer wieder dafür beten zeigt, dass es mir wichtig ist. Ja, zu beten, auch wenn ich vielleicht lieber was anderes machen müsste. Ich will es trotzdem tun, weil es gut ist. Ich denke dann immer so ans Zähneputzen auch. Also ich vermute, die meisten von euch putzen sich die Zähne einmal am Tag. Zweimal sogar, Streber. Zweimal am Tag, ne? Und ich vermute auch, dass das Zähneputzen so einen ganz festen Rhythmus hat, ne? Also wer sich zweimal die Zähne putzt, ich vermute, entweder direkt nach dem Aufstehen, das habe ich noch nie verstanden, nach dem Frühstück wäre viel sinnvoller, meiner Meinung nach, ja, aber gut, das kann man halten wie ein Dachdecker, nur nicht so hoch. Und aber ansonsten ganz klar abends das Letzte vorm Schlafen gehen, oder? So. Also da sind wir alle beieinander. Ist das gesetzlich? Ist das nicht echt gesetzlich? Ey Leute, jeden Tag Zähne putzen. Das ist doch echt gesetzlich, oder? Nee, das ist einfach schlau und sinnvoll. Ist es gesetzlich, jeden Tag zu einem festen Zeitpunkt seine Zeit mit Gott zu machen? Nein, das ist einfach sinnvoll und schlau. Und du kannst deine Beziehung zu Gott, ja, der Pflege deiner Beziehung zu Gott, um mal die Pflege der Zähne aufzugreifen, nichts Besseres tun als das. Als in einem ganz klaren Rhythmus. Und darüber hinaus kannst du dich den ganzen Tag dann sowieso so oft wie du willst mit Gott verbinden und Momente zu heiligen Momenten machen, aber dem Gebet wirklich einen ganz festen Raum zu geben und zu sagen, da mache ich das. Ja, manchmal versacke ich abends so vor den elektronischen Medien, vor allen Dingen, wenn meine Frau Nachtschicht hat und ich unbeaufsichtigt bin, dann mache ich schon mal dummes Zeug und irgendwann dann so ganz spät nachts, ne, habe ich da manchmal echt keinen Bock mehr, mir die Zähne noch zu putzen. Und tu es trotzdem, ohne Bock, weil es schlau ist, weil es sinnvoll ist, weil es sich irgendwie auch besser anfühlt, danach. Davor nicht, aber danach. Mach das doch beim Beten. Also ich bin noch nie vom Gebet aufgestanden und habe gedacht, hättest du dir jetzt auch schenken können. Nee. Ja. Ich habe vorher schon oft gedacht, machst du es oder machst du es nicht. Aber wenn ich es gemacht habe, war es gut. Also lasst uns wirklich Zeit zum Beten nehmen. Und dann nimmt uns Paulus noch so ein bisschen mit in die Anliegen, das fängt in Vers 18 ganz zum Schluss an, ne, wenn er sagt, für alle Heiligen. Für alle Heiligen. Jetzt lassen wir es mal bei den Ephesern. Ja, also es gibt ja noch mehr Heilige als die Epheser in dem Moment, den er schreibt, aber jetzt lassen wir es mal bei den Ephesern. Bete für deine Gemeinde. Betest du für die Leute hier in der Gemeinde? Wir haben in Kirchheim so eine Adressliste, ich weiß nicht, ob ihr auch sowas habt. Kann ich euch, ist einfach eine Adressliste für die Leute aus unserer Gemeinde, wo alle drinstehen mit ihrer Adresse. Die kann man hervorragend zum Beten missbrauchen. Ja, und einfach die Leute durchbeten. Jeden Tag eine Seite oder zwei Seiten oder ein Buchstaben oder was auch immer. Bete für diese Leute und ich verspreche dir, du wirst die Leute anders wahrnehmen in der Gemeinde, wenn du anfängst für die Leute zu beten. Weil du merkst dann spätestens beim dritten oder vierten, für den du betest, oh, ich weiß ja gar nicht, für was ich da beten soll. Was machst du dann? Sonntags zu der Person gehen und sagen, du, ich habe heute Morgen für dich gebetet und habe gemerkt, ich weiß gar nicht, wofür ich beten sollte. Kannst du mir ein Anliegen sagen? Ja, ich würde gern konkreter für dich beten. Betet für alle Heiligen. Und wenn ihr dann den Kreis größer machen wollt, gibt es in Kirchheim noch andere Heilige, für die ihr auch beten könnt. In der ganzen Welt gibt es Heilige, für die ihr beten könnt. Es gibt verfolgte Heiden, für die verfolgte Christen, für die ihr beten könnt. Betet dafür. Heilig ist auch so ein Gebetsanliegen. Ne? Bete für die, die vielleicht gerade so ein bisschen damit strugglen, dass sie heilig sind. Ja, die in ihrer Heiligung vielleicht nicht so richtig vorankommen. dann hör doch auf, mit anderen Leuten über die zu reden. Hast du schon die und die, was der wieder gemacht hat und so. Rede mit Gott über diese Personen. Dass sie in ihre Berufung finden. Dass sie wirklich verstehen, was das bedeutet. Im Epheserbrief bedeutet, heilig zu sein, der Tempel zu sein, Wohnung für Gott zu sein. Und das zu leben. Ich finde das spannend in Kolosser 4, Vers 12, ist jetzt ein kleiner Sidekick. Da heißt es, es grüßt euch Epaphras, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, dass ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dasteht. Was ist das für ein Gebet? Der Epaphras betet dafür, dass die Christen in Kolosse, die Kolosser-Christen, vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dastehen. Wer von euch wäre das gerne? Vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes. Also für mich klingt das extrem attraktiv. Vollkommen und völlig überzeugt in allem, was Gott will. Wollt ihr das werden? Ja, dann betet doch dafür. Dann betet dafür in euren Gebetsgemeinschaften. Ich wage zu behaupten, anders wird's nicht geschehen. Gott ist groß, aber ja, betet dafür. Und wir beten für so vieles, ne, dass bei unserer Gartenparty die Sonne scheint und dass wir gesund werden, dass sich auf der Arbeit alles regelt. Ja, Gott ist gnädig, schenkt da auch alles. Aber wenn du dich heute entscheiden müsstest, dass sich auf der Arbeit alles zum Guten wendet oder dass du vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dastehst, was würdest du wählen? Das Zweite, oder? Also ich würde das Zweite nehmen, weil ich wüsste, vom Zweiten würde sich höchstwahrscheinlich das Erste dann auch ordnen. Lasst uns dafür beten, dass wir geistlich wachsen, um es mal ganz einfach zu sagen. Ja, und dann werden wir Wegweisung für diese ganzen alltäglichen Dinge, die werden wir dann von alleine kriegen. Das wird dann kommen. Das wird mir dann der Geist Gottes zeigen, wie ich mit dem Chef umgehe oder wie ich vertrauen kann, ja, in den Situationen meines Alltags. Und in Vers 19 und auch das finde ich nochmal sehr, sehr spannend. Da sagt dann Paulus, und auch für mich, damit mir Rede verliehen wird, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Da benutzt Paulus jetzt bei Rede das Wort Logos. Ja, das ist eher wieder so dieses Allgemeine. Ich sag mal so die Lehre des Herrn, die Lehre Jesu. Und Paulus sagt, ihr müsst für mich beten, dass ich die richtige Lehre weitergebe, wo ich denke, also, wenn es auf dieser Erde einen inspirierten Verkündiger des Wortes Gottes gab, dann Paulus. Also der hat doch wirklich den direkten Draht gehabt, also mindestens beim Briefeschreiben. Und was sagt er? Betet für mich, damit ich die richtige Predigt bekomme. Damit ich die richtige Rede bekomme, betet für mich. Ihr müsst jetzt nicht strecken und auch nicht antworten, aber habt ihr für die Person gebetet in der vergangenen Woche, die heute Morgen hier steht und die Predigt hält? Bin jetzt dummerweise ich. Ich habe eine komische Woche gehabt. Ich hatte am Freitag 4 Stunden, unter anderem hatte ich am Freitag 4 Stunden Zeit, diese Predigt vorzubereiten und auf Gott zu hören. Und es hat einfach gar nicht funktioniert. Ich habe diese 4 Stunden verstreichen lassen. Und dann hat Gott mir gestern nochmal einen coolen Nachmittag geschenkt. Also betet für den, der nächste Woche hier steht. Dass Gott ihm zeigt, meinetwegen auch erst 20 Minuten vorher, aber dass Gott ihm auf keinen Fall zu spät zeigt, was er sagen soll. Also wenn Paulus sagt, betet für mich, dass ich eine gescheite Predigt habe im richtigen Moment, wie viel mehr die Person, die nächste Woche hier vorne stehen wird, wer auch immer das ist, ich weiß es nicht. Bete dafür. Denn, und vielleicht ist das so ein bisschen auch das, was ich aus dieser Woche nochmal mitnehme, diese Person wird umkämpft sein. Es wird jemand geben, der das verhindern will, dass hier Logos, dass hier Wort Gottes weitergegeben wird. Betet für diese Person. Und Paulus sagt in Vers 19, sie sollen auch für Freimut beten. Also da denke ich wieder, Alter, wenn ich die Apostelgeschichte lese, wenn einer freimütig war, ja, wenn einer geredet hat und es war ihm egal, ob er dafür gesteinigt, ins Gefängnis oder was auch immer mit ihm passiert, dann Paulus. Und was sagt Paulus? Ich brauche eure Gebete, damit ich freimütig bin. Damit ich den Mut und die Klarheit habe, mich dahinzustellen, öffentlich, ohne Blatt vor den Mund, zu sagen, was die meisten nicht hören wollen. Was die Schlauen nicht hören wollen, die Weisen dieser Welt nicht hören wollen. Mit dem ich mich lächerlich mache, mit dem ich mich angreifbar mache, mit dem ich politisch unkorrekt bin. Und wir merken, das betrifft uns alle in unserem Alltag. Da geht's gar nicht um hier vorne. Hier vorne, Sonntagmorgen, ist ein relativ geschützter Raum. Hier kann ich so gut wie alles sagen, solange es aus der Bibel kommt. Spannend wird, was ist, wenn ihr in euren Alltag geht. Ne, da braucht auch, also ihr, wir brauchen alle Freimut. Betet dafür. Ne, da ist wieder die Frage, was ist wichtig? Dass es mein Leben einigermaßen funktioniert oder mein Alltag? Oder dass ich vollkommen und völlig überzeugt im ganzen Willen Gottes. Wir merken, das könnte einiges mit Freimut zu tun haben. Ne? Dieses vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes. Da steckt viel Freimut drin. Mut, Klarheit. Dass wir das bekommen. Ja, und das finde ich auch nochmal ganz spannend in Vers 20. Und für das ich ein Gesandter in Ketten bin, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll. Paulus ist ja gerade im Gefängnis, ja, als er diesen Brief schreibt. Zumindest geht man davon aus, das ist so ein kleiner Hinweis hier. Er sagt, ich bin ein Gesandter in Ketten. Ich bin ein gefangener Gesandter. Und jetzt, was ist ein Botschafter im Gefängnis wert? Der amerikanische Botschafter sitzt in Deutschland im Gefängnis. Also geht nicht, weil er diplomatische Immunität hat. Ne? Aber so diese Vorstellung. Der Botschafter sitzt im Gefängnis. Was bringt ein Botschafter im Gefängnis? Also von der irdischen Sicht her. Nichts. Das ist eigentlich der totale Widersinn. Paulus kommt und verkündigt den Menschen Frieden und Freiheit und gleichzeitig ist er in Ketten. Ist im Gefängnis. Auf den ersten Blick könnte man meinen, das ist nicht so überzeugend. Wie überzeugend ist ein Botschafter im Gefängnis, der den Menschen erzählt, dass sie fröhlich und frei und friedevoll werden können? Das ist spannend. Paulus kriegt mal an einer Stelle von Gott gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, kommt in Schwachheit zur Vollendung. Deswegen will ich mich viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, ja, denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Sind wir bereit, Gesandte in Ketten zu sein? Damit meine ich gar nicht in erster Linie Gefängnis. Vielleicht kommt das auch irgendwann auf uns zu. Das weiß ich nicht. Könnte sein. Aber sind wir bereit, ein Leben zu leben, das vielleicht äußerlich gar nicht so überzeugend aussieht? Das vielleicht äußerlich mit mancher Schwäche verbunden ist? Weil ich vielleicht gar nicht gesund bin? Oder weil ich vielleicht gar keine Arbeit habe, was in unserer Kultur so wahnsinnig wichtig ist? Arbeit haben, beschäftigt zu sein. Spannend, ne? Was bedeutet das, schwach zu sein, äußerlich schwach zu sein, aber gleichzeitig in dieser Situation so frei zu sein und so fröhlich zu sein? Ich habe letztens ein Video gesehen von Open Doors, von so einem, ich weiß gar nicht, ob es ein chinesischer Christ war, aber der in Nordkorea im Gefängnis war. Einige Jahre. Ich glaube, der war sogar der Einzige da im Gefängnis. Alle waren nur dazu da, um ihn zu beschützen. Und irgendwann haben ihn die Gefängniswärter gefragt, warum er eigentlich so fröhlich ist, obwohl er in das Gefängnis eingesperrt ist. Und sie sind eigentlich die Freien und die Wächter und sind nicht so fröhlich wie er. Was war seine Antwort? Die Kinderstundenantwort? Jesus. Ja, äußerlich völlig unüberzeugend. Ja, wer ist denn dein Gott, dass du hier im Gefängnis bist, dass der dich jetzt jahrelang im Gefängnis sitzen lässt? Aber die Stärke Gottes hat sich in dieser äußerlichen Schwachheit, in dieser äußerlichen Unvollkommenheit, hat sich die Schwäche in besonderer Weise gezeigt. Ja, er sagt, ich bin ein Gesandter in Ketten. Aber in diesem Gefängnis, in dem ich lebe, ja, kann ich zeigen, dass ich einen Gott habe in meiner Situation, der mir Stärke gibt, der mir zeigt, dass ich in der richtigen Situation bin, am richtigen Platz bin und dass ich Frieden finden kann, obwohl äußerlich vielleicht nicht alles gut ist. Und vielleicht betet er auch dafür, freizukommen. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber er sagt, bis dahin lebe ich meinen Auftrag. Dann bin ich halt Gesandter in Ketten. Aber versuch, das Evangelium, den Frieden, die Freude Gottes weiterzugeben. Das ist das, wofür wir beten können. Das sind die Anliegen, die er uns nennt. Betet für die Verkündiger, auch für eure. Ihr geht ja auch dann vielleicht in die Kleingruppe im Laufe der Woche, in einen Hauskreis, wo auch Wort Gottes weitergegeben wird. Ja, oder, weiß nicht, ob es bei den Rangers, werden da Andacht gemacht, schon auch wahrscheinlich. Ne? Dann betet für die Leute, die freitags, betet für die. Die Kinder brauchen das Wort. Betet dafür, dass das Wort Gottes weitergegeben wird. Betet dafür, dass es freimütig weitergeben, dass wir freimütig das Wort Gottes im Alltag weitergeben. Betet für die Gemeinde, für alle Leute. Vielleicht nicht jeden Tag für alle, aber ja, vielleicht findet ihr auch so einen festen Rhythmus, wo ihr sagen könnt, Mensch, ich möchte in einem gewissen Zeitraum möchte ich eigentlich alle mal durchbeten, immer wieder. Ja, und betet dafür, wirklich den Moment, auch vielleicht sogar den Moment in irgendeiner Art von Ketten, wirklich als den Moment zu begreifen, in dem Gott euch gebrauchen will, ja, Freude, Frieden, Gelassenheit, dieses Vertrauen zu leben, obwohl äußerlich Sturm ist, aber innerlich wirklich von diesem Geist Gottes getragen zu sein und zu wissen, ich bin unabhängig, ne? Da Paulus und Silas im Gefängnis sind unabhängig von dieser äußeren Situation und fangen um Mitternacht an, Gott zu loben. Ja, Paulus sagt, ich bin gebunden, aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Jesus ist nicht gebunden, der Geist Gottes ist nicht gebunden. Ich bin unabhängig von diesen äußeren Umständen, weil ich den Geist Gottes habe. Und ich darf mir wünschen, dass Gott die Umstände ändert. So lange, bis er sie ändert, darf ich es mir immer wieder wünschen. Aber solange er sie so lässt, wie sie sind, will ich offen dafür sein, wie willst du mich in diesen Umständen, in diesen Ketten gebrauchen, dass ich Frieden und Freude und Gelassenheit lebe. Ja, so lasst uns füreinander beten, dem wirklich Priorität geben, Zeit geben, die wertvollste Zeit des Tages. Ja, und wirklich mit allem Gebet und Flehen beten. Und dadurch den Geist Gottes dazu bringen, zu wirken. Ich bete mit uns. Jesus, und wir haben das so nötig, dass du uns da weiter ansprichst und motivierst, dass du uns wirklich zu Betern machst. Auch in den schwierigen Umständen, wo wir Umstände als Ketten erleben, die uns doch irgendwie lähmen, die uns Angst machen, die uns einengen. Dass wir gerade dort dich wirklich erleben, uns an dir festhalten können, dir vertrauen können. Ja, mach uns in diesem Sinne wirklich zu Betern, die immer wieder sich in diesen Momenten des Lebens mit dir verbinden, dir Raum geben, Ja, und dass du so einfach Mittelpunkt unseres Lebens bleibst. Ja, lehr uns in diesem Sinne wirklich zu beten, dem Gebet Raum zu geben. Amen.